Tag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und zerbrochene Eier. Unser heutiges Thema ist We Saw the TV Glow.
Genau, der Film hat halt in der queeren Community sowieso schon ein bisschen Nachhall gehabt. Und weil nun Jane Schönbrunns neuer Film Teenage Sex and Death at Camp Miasma in die Kinos kommt, ist das ein guter Grund, über diese Überschneidung von Nerdtum und Queerness zu sprechen. Das werdet ihr gleich noch erfahren, was das damit alles auf sich hat. Aber zunächst eine Bitte an euch. Wir sind gerade in der Position, dass unsere Produktionskosten steigen. Das liegt unter anderem daran, dass unsere Hosting-Seite mehr Geld verlangt für Hosting und auch ansonsten Equipment irgendwann mal neu geholt werden muss. Deswegen haben wir uns entschieden, eine GoFundMe-Seite aufzusetzen, wo ihr uns zeitweilig ein Trinkgeld dalassen könnt. Und hoffentlich haben wir dann weiterhin die Mittel zu produzieren. Es sind halt einfach gerade Zeiten, wo unter anderem chronische Krankheit ein Thema ist und das sich einfach darauf auswirkt, wie wir unsere Hobbys gestalten können. Und da wir nun jetzt auch bald über 5 Jahre Programm gemacht haben, denke ich, vielleicht ein paar von euch wollen sich daran beteiligen, dass wir es auch weitermachen können. Danke schon mal dahingehend im Voraus.
Genau, wir würden uns da sehr freuen, wenn ein bisschen eine kleine Unterstützung dazukommt, nachdem wir es jetzt 5 Jahre lang kostenlos gemacht haben, beziehungsweise mit nur Kosten für uns verbunden. Wir hätten uns gewünscht, dass es so bleiben kann, aber naja, Dinge werden teurer.
Genau, die Welt. Und Link findet ihr in den Shownotes. Und wo wir schon bei Housekeeping sind, würde ich mit einer Spoilerwarnung weitermachen, weil wir besprechen hier halt nicht nur in einem Level von Rezension, wo es darum geht, was passiert in dem Film, ohne zu spoilern, sondern wir wollen eben hier über den auch empfehlenswerten Film sprechen und Bezüge zu Dingen herstellen und Themen aufgreifen. Das heißt, ihr werdet hier nicht ohne Spoiler rauskommen. Es lohnt sich aber, I Saw the TV Glow auch einfach anzugucken, wenn ihr jetzt gerade Zeit habt.
Genau, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, diesen Podcast hört und den Film vielleicht noch gucken wollt, ohne schon voreingenommen zu sein, würde ich empfehlen, ihn jetzt zu gucken und dann weiter zu hören, denn wir reden über die Dinge, über die man nach dem Schauen des Films sprechen möchte.
Genau. Ich möchte allerdings auch sagen, das ist kein Film, der von irgendeinem crazy Twist lebt, aber dennoch auch Überraschungen zu bieten hat.
Ich bin eine Person, die immer sehr wenig Rezensionen auch liest oder anhört, schaut, weil ich gar nicht so viel anderer Leute Meinungen in meine Medienwahrnehmung mitnehmen möchte.
Ja, absolut. In dem Sinne, hört euch unsere Folge zu Spoilern an, da führt viel Diskussion ausführlich, wie unterschiedlich wir dazu sind. Und deswegen haben wir hier eine Spoilerwarnung. Aber ja, I Saw the TV Glow, worum geht's? Ganz grob, Horrorfilm, spielt in den 90er und 2000er Jahren in den Vorstädten von New Jersey und hat sehr queere Themen, aber zunächst ein bisschen zum Inhalt, würde ich sagen.
Genau. Die Hauptfigur Owen lernt die ältere Maddie kennen und sie bonden über die Serie The Pink Opaque, die Owen zu Beginn nicht wirklich kennt, weil er sie nicht gucken darf.
Genau, er sieht nur die Trailer im Fernsehen so.
Genau, und als er mitbekommt, dass Maddie die Serie schaut und Fan ist, spricht er sie an und bekommt dann von Maddie VHS zugesteckt, um die Serie auch gucken zu können, übernachtet manchmal heimlich bei ihr, um zusammenzuschauen. Ja, und die beiden gründen eine Freundschaft darüber.
Genau, also sind schon Leute, die über queere Medien bonden. Die sind auch beide auf ihre Art irgendwie queer. Das merken sie auch übereinander oder erzählen sich das. Und sie kommen beide aus dem häuslichen Umfeld, wo die Dinge im Argen liegen. Bei Maddie ist ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter auf jeden Fall ein Thema. Und sie erlebt auch häusliche Gewalt. Das wird nicht on screen gezeigt, aber wir kriegen es halt über die Dialoge und Kontexte mit. Und Owen ist mixed, seine Mutter ist schwarz, sein Vater ist weiß und ja, die Mutter erkrankt an Krebs und verstirbt im Laufe des Films, was ihn dann eben mit seinem emotional abwesenden weißen Vater, der Performance-Ansprüche an ihn stellt und sonst nicht viel zurücklässt, ja, in der Vorstadt, wo er einer von ganz wenigen People of Color ist.
Ja, richtig. Also er ist da sehr offensichtlich sehr alleine, außer in der Freundschaft mit Maddie, die dann, nachdem sie Owen davor gewarnt hat, dass es passieren wird, verschwindet.
Genau, er hatte die Gelegenheit, mit ihr abzuhauen, davonzulaufen, hat sich aber ja dagegen entschieden und dann ist sie plötzlich weg und lässt nur einen brennenden Fernseher zurück. Owen wird älter, arbeitet aber in so jugendlichen Berufen, also im Kino oder in so einem Arcade-Komplex, also so, ja, Berufe, die als Job-Einstieg eigentlich für viele Leute dienen, aber die er bis gut in seine 30er dann ausübt.
Ich glaube auch länger, also.
Ja, ich weiß nicht, wie alt er am Ende ist. Ich habe ihn so auf Mitte 30 geschätzt.
Ich hätte noch ein bisschen älter gedacht, aber ja, auf jeden Fall ganzes Leben nur in so quasi Studentenjobs, Schülerberufen, Einstiegsberufen. Ja, und dann gibt es die große Wende, wo Maddie zurückkommt und Owen sagt, dass er eigentlich die Figur Isabel aus The Pink Opaque sei und ob er die Serie eigentlich richtig in Erinnerung hat. Er lehnt das erstmal ein bisschen ab, auch aufgrund dessen, dass Maddie sehr unhinged wirkt und ihm vorschlägt, sich selbst zu begraben.
Was in der Serie vorkommt.
Ja. Das kann man verstehen, dass das erstmal nicht als guter Weg aus seiner Lage gesehen werden kann. Mhm. Aber ja, er lässt Maddie zurück, lebt weiter sein Leben, bis er einen Nervenzusammenbruch hat und seine Queerness nicht länger verbergen kann. In einer relativ dramatischen Szene, wo er sich selbst ins Herz schneidet, aber es kommen nur Fernsehstrahlen raus.
Genau. Flimmern.
Ja, und im Anschluss, beziehungsweise währenddessen, fängt er an, sich bei allen, die das irgendwie mitbekommen und komplett ignorieren, zu entschuldigen.
Genau, das ist ein relativ drastisches Bild, wo es endet. Und ja, von der reinen Story her ist es das. Es geht um eine Figur, die ihre Queerness nie so richtig akzeptiert, kein Coming-out hat, da wohnen bleibt, wo sie halt wohnt und in so einer, ja, nie erwachsen werden Zwischenwelt ist. Und gleichzeitig gibt es das Thema der Parallelwelt der Serie, in die sie sich flüchten, die aber auch als eine tatsächliche Parallelwelt so als fantastisches Thema in den Film eingebracht wird. Und man kann da vieles symbolisch sehen. Man kann es auch als einen Film der mit übernatürlichen Komponenten, wo diese Serienrealität sich tatsächlich überlagert sehen. Beides funktioniert hier als Lesarten. Wir werden jetzt auch nicht diskutieren, wo wir am Ende bei rauskommen. Aber ja, die queeren Themen und dieses, ja, Finden von der queeren Community, vielleicht auch bevor man das Vokabular hat, durch gemeinsame Medien, ist ein wirklich starkes Thema in I Saw the TV Glow. Und auch eins, das mir jetzt persönlich Resonanz hatte als, ja, damals nicht erkennbare Transfrau, Transmädchen, die Freundschaften mit Mädchen geschlossen hat über unter anderem Buffy als eine Serie, die wir besprochen haben und dann auch Spiele wie Vampire, die eben diese Art von übernatürlichem Horror aufgegriffen haben und queere Themen ziemlich offensichtlich reingeschrieben haben. Das würde ich sowohl für Vampire als auch für Buffy als wahr erklären.
Mhm, auf jeden Fall. Ganz klar ist natürlich die Trans-Allegorie in nahezu ausgesprochen in der Figur von Owen, der als die Figur Isabel in der Serie bezeichnet wird. Dann gibt's aber auch noch mehrere Level, wo das auf verschiedene Weise angesprochen wird.
Man könnte auch Maddie eine Transitionsgeschichte mitgeben.
Ja.
Wird von Jack Haven gespielt, selbst ein nicht-binäre transmaskuline Person. Mhm. Also auch da. Und Jane Schönbrunn als Regisseurin ist auch transfeminin, nicht-binär. Also da sind Leute, die ihre eigenen Erlebnisse reinbringen. Justice Smith, der Owen spielt für den größten Teil des Films, ist meines Wissens nach cis, aber bringt da dennoch eine sehr glaubhafte Performance rein. Und ich bin auch okay, eine cis-Person für Owen zu casten, weil es eben so sehr um den Body-Horror, durch das Ausbleiben von Veränderung geht. Dieses, ich werde jetzt einfach ein Mann mittleren Alters, weil ich die Transition nicht gemacht habe. Und das ist, glaube ich, ein Horror, den viele Transfrauen sich vorgestellt oder erlebt haben. Einfach dieses, ich alter in einem Körper, der sich nicht so anfühlt, als sollte er meiner sein zu dem Zeitpunkt. Es fühlt sich alles falsch an, aber auch die Veränderung fühlt sich ja sehr groß und sehr erschreckend an. Und das ist ein Film, der halt den Horror der Untätigkeit, das, was, wenn man die Veränderung nicht eingeht, in den Mittelpunkt stellt und ist damit unter den Body-Horror-Filmen, glaube ich, einer der seltenen, weil dort geht es ja selbst oft um plötzliche
ungewünschte Veränderungen.
Genau.
Ja. Yeah. Oder Änderungen, die gewünscht sind, aber dann Folgen haben, die vielleicht nicht gewünscht sind. Was auch wieder ein Trans-Thema sein kann, aber hier wird sich auf den Fokus des es verändert sich nicht, es bleibt, wie es ist. Und das ist der Horror.
Ja, und dennoch, das Make-up macht so viel da draus mit den schütter werdenden Haar und den trockenen Lippen und ja.
Ja, ja.
Ja, sie sieht halt wirklich ungesund aus. Also das, obwohl es eigentlich normales Altern ist. Und wenn es anders gespielt wäre, wäre das einfach ein Mann mittleren Alters.
Ja.
Ja, aber auch da wirklich, also dadurch, dass Justice Smith eben da so eine 20 Jahre Altersspanne abdecken muss, auch ja nochmal schauspielerische Leistung. Und ja, Jane Schönbrunn ist die Regisseurin, die jetzt schon ein größeres Werk hat, was für Transpersonen gerade mit Kinoveröffentlichung gar nicht so üblich ist. Und ich habe jetzt alle Filme gesehen. Ich hatte die Gelegenheit, auch Teenage Sex and Death at Camp Miasma in einer Pressevorstellung schon mir anschauen zu können. Und es bleiben auf jeden Fall Themen so werkübergreifend da. Du hattest nur I Saw the TV Glow von dem gesehen, oder?
Genau. Ich bin in Horror nicht so bewandert. Entsprechend habe ich mich da von deiner Begeisterung mitnehmen lassen und mir den Film angesehen, um ihn zu besprechen.
Ja, ich musste dir sagen, dass es um Buffy-Rezension geht. Das war der Schlüssel, was dich da reingeholt hat. Und es stimmt ja auch. Das ist
korrekt.
Auch ein Film über Fandom. Und so.
Ich habe mich da sehr wiedergesehen in vielen Buffy-Rezensionen.
Ja. Wer andere Filme sind, auch welche, die sich mit dem Konsum von Medien beschäftigen. Bei We Are All Going to the World's Fair, ein Film, während der Produktion hat Jane das eigene Transsein erkennen können für sich. Und der ist ein Pandemiefilm, der im Internet spielt, wo es um so Creepypasta-Grusel auf YouTube geht, so im Lonely Girl 15-Stil, also so Geschichten, die als Vlog aufgebaut sind und dann übernatürliche Aspekte reinbringen. Auch da mit viel Genrekenntnis und geht um eine junge Person, die eben diese Art von Videos produziert und dann von einem älteren Typen angeschrieben wird, bis der die Grenzen überschreitet und die Person sich einfach ausloggt und der dann so tut als wäre das so die Erfüllung des Horrors, war alles echt und dann sich Geschichten ausdenkt, wie sie doch zusammen sein könnten. Und durch diesen Perspektivwechsel kriegen wir halt nochmal ein gruseliges Bild auf das Internet und eben den Gedanken von, vielleicht sollte man auch einfach ausloggen, wenn einem ein Medium keine Freude mehr bereitet.
Mhm.
Ja, durchaus sehenswert. Und war der nächste Film I Saw the TV Glow, wo das Drehbuch begonnen wurde, während die Hormone verschrieben waren, sozusagen. Also wo ganz zu Beginn der körperlichen Transition von Jane. Und dann jetzt dieses Jahr Teenage Sex and Death at Camp Miasma was auch wieder ein bisschen Meta-Horror ist, dass der dem Slasher-Genre bedient. Eine von Hannah Einbinder gespielte Regisseurin möchte einen neuen Eintrag in die Reihe Camp Miasma drehen und besucht dann das Final Girl von damals, deren Schauspielerin, die von Gillian Anderson gespielt wird. Und es geht danach dann weniger um Horror, der gruselig ist, sondern wie Horror auch eine Bedeutung, eine prägende Bedeutung haben kann für Identifikation mit Medien und für Figuren, die da auftauchen, die man eben sonst in anderen Medien vielleicht nicht gesehen hat. Also auch wieder Vergleiche mit Assorted TV Glow. Und es ist für mich einer der Filme, die am besten das Verhältnis von Grey Ace und Kink aufgreifen. Es hilft vielleicht, dass ein Gillian Anderson als Pleasure Dom da durchführt und das als so ein Erlebnis gestaltet, aber auch sonst fühlte ich mich von dem Film sehr verstanden, möchte ihn auch als Sehempfehlung mitgeben für unsere Kink-interessierten Zuschauenden oder für welche, die sich einfach mit Medienrezeption beschäftigen wollen oder Gillian Anderson attraktiv finden, und damit ist schon ein relativ großer Teil der Bevölkerung abgedeckt, vermute ich.
Vermutlich, ja. Also ja, und muss man ja sagen, eine Repräsentation von einer Transperson, die Medien gestaltet, sehr erfolgreich, wovon es ja nicht so viele gibt.
Nee. Und hat halt auch eine eigene kreative Vision und auch eine erkennbare Handschrift und wurde auch durchaus Anerkennung jetzt gezollt. Das lief ja in Cannes im Programm dieser Film, also bei einem der anerkannten Filmfestivals, und ja, dass die Queers das gut finden, ist auch einfach eine Tatsache, und ich habe das Gefühl, wir erleben gerade tatsächlich wieder ein paar mehr Transfilme machenden, die so Erfolge haben. Auf einem kleineren Level würde ich Louise Wirth erwähnen, die Castration Movie gemacht hat. Das ist halt so eine Filmreihe, wo jeder Film endlos lang ist gefühlt und so eine absichtlich ja, glitchy Handkamera-Optik hat, auch Filme, die nicht gefallen wollen, die halt sich in der Reibung mit den Erwartungen des Publikums so ausgehen. Aber das ist auch auf jeden Fall erwähnenswert als Transrepräsentation. Und die war jetzt hier in diesem Film auch, Louise Wirth war in Teenage Sex und Death at Camp Miasma auch in einer Nebenrolle dann zu sehen. Genauso wie Eva Victor mit Sorry Baby, eine sehr sehenswerte Verarbeitung von Trauma und sexualisierter Gewalt gedreht hat, aber auch mit einem so komödiantischen Ton, dieses so, ja, es ist teilweise absurd, mit Trauma zu leben, und was machen wir jetzt da draus? Das kann uns ja nicht für immer bestimmen, und das auch sehr queer, und Eva Victor eben, nicht-binäre Person, auch dann wieder bei Camp Miasma dabei. Vera Drew ist noch zu erwähnen mit The People's Joker, was im Grunde den Joker als eine Transfigur aufbaut und sich in der Parodie von DC-Universum befindet und tatsächlich gezeigt werden durfte in Kinos nach einer ja durchaus rechtsstreitbelasteten Vorproduktion, weil das ja ein Film ist, der offensichtlich eine Parodie ist und da aber halt die bekannten Figuren nutzt. Und für mich ein Argument dafür ist, dass Superhelden eigentlich Free Use sein sollten für alle, dass sie...
Ja, vor allem auch in Parodien, also...
Und auch Nerds, also es gibt, Vera Drew, gibt's eine Episode von einer Magic-Sendung, wo sie halt einfach mitspielt als Mitspielerin, so. Ja, genau, aber das einfach so als Kontext von, wir befinden uns gerade an einem Zeitpunkt, wo mehr Filme von Transmenschen über Trans-Themen gemacht werden, und Jane Schönbrunn ist da eine der VorreiterInnen, und das fand ich ja erwähnenswert, und in dem Sinne sollten wir uns I Saw TV Glow auch als einen Transfilm ansehen. Für manche Leute ist es der Transfilm.
Mhm. Viele haben ihn gesehen, und von gerade vielen Transpersonen wird er als gemeinsamer Meilenstein und fast universelle Erfahrung geschildert. Dass ja dieser Film die eigenen Ängste vieles abbilden konnte, was die Leute gefühlt haben.
Genau, so im Sinne von, das ist der Schlüssel dazu zu verstehen, wie es sich anfühlt, trans zu sein, dieser Film. Und er hat auch Leuten beim Coming-out geholfen. Die beliebteste Letterboxd-Rezension ist einfach von einer Person, die durch den Film zum Coming-out gebracht wurden, zu erkennen, selber trans zu sein und eben jetzt nicht diesen Horror des Nichtveränderns auf sich zu nehmen, sondern was zu tun. Insofern ist das kulturelle Echo da. Also der Film wurde durchaus viel besprochen von Queers oder von Leuten, die dann wahrgenommen haben, dass der ein Echo in queeren Kreisen hat und wird natürlich auch im Gespräch unter, ich sag mal, kinoaffinen Transmenschen durchaus zitiert mit Dingen wie There is still time, was ein Satz ist, der in dem Film prominent vorkommt.
Mhm. Und dann gibt's auch die nächste Metaebene, wo Leute die Referenz zum Film als Teil ihrer eigenen Identität benutzen. Wie die Figuren es im Film mit der Serie The Pink Opaque machen.
Genau, sie nutzen einfach ja das Vokabular, das sie in der Film bereitgestellt hat, um darüber zu reden, während dem Film und wenn die über Pink Opaque reden, wenn sie eigentlich über Queerness reden wollen. Man merkt teilweise auch herzzerreißend, wie ihnen die Worte fehlen und sie dann halt über die Serie sprechen, als das, was sie eigentlich gemeinsam haben.
Ja.
Und ich glaube, die Identifikation ist stärker mit Owen, also diesem Horror von ich transitioniere nicht, als Maddie, die sich in einer gewissen Lesart auch einfach komplett in diesem Medium verliert und in dieser Parallelwelt lebt und das auch zu einer Zerstörung ihrer Figur führt. Und das ist weniger, was ich sehe, dass Leute auch den schädlichen Aspekt von Medien, der hier ja auch angesprochen wird im Film, für sich nehmen. Aber es ist auch okay, wenn eben ja in der Besprechung ein Thema, in diesem Fall eben so Vor-Transition-Horror, die Oberhand gewinnt, weil es eben die größte Resonanz hat. Aber ich möchte jetzt nicht verleugnen, dass es auch noch andere Themen in dem Film gibt.
Ja, also muss man auch einfach sagen, dieser Film ist dicht gepackt mit Themen und Anspielungen und Hinweisen und Referenzen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alle erwähnen.
Nee, da könnte man ein Buch drüber schreiben.
Richtig. Da wird noch einiges drin stecken, wahrscheinlich auch Sachen, die wir nicht gesehen haben, die man nicht mitbekommen hat, weil es wieder Sachen referenziert wurden, die man vielleicht doch nicht kannte. Da steckt eine Menge in dem Film.
Genau, unter anderem halt auch Mehrfachmarginalisierung hatten wir ja schon angesprochen von Owen als Figur. Das wird jetzt in der Besprechung auch gar nicht so stark thematisiert, weil das Trans-Thema im Mittelpunkt steht, aber es ist halt auch einfach da.
Ja, und als Person, die das auch so ein bisschen betrifft, kann ich das gut nachvollziehen. Ja, er kämpft schon in seinem eigenen Haushalt dagegen, dass er quasi weiß performen soll für seinen Vater und einen Teil seiner eigenen Identität und eventuell Kultur auch gar nicht leben kann, kein wenig Bezug dazu hat und auf Standards gesetzt wird, die andere wahrscheinlich nicht hätten aufgrund seiner Hautfarbe. Und ja, gleichzeitig noch trans. Und irgendwann ist der Druck auch einfach sehr groß. Auch einfach zu performen, irgendwas darzustellen, was man vielleicht gar nicht ist oder sein möchte, um ja nicht in irgendwelche Schubladen abgesteckt zu werden, in die man auch nicht möchte.
Ja, und das fühlt sich an, es gibt zu viele Probleme, um jetzt an einem konkret zu arbeiten, weil alle fordern meine Aufmerksamkeit. Das ist ja auch so Analysis Paralysis aus Grund der vielen Vektoren von Marginalisierung.
Ja.
Ja, und was ich in diesem Kontext von Owen als Figur sehen würde, ist eben, dass er eine Repräsentation in Medien hat, während er selbst im eigenen Haus eine Minderheit ist oder marginalisiert ist, dass der Standard des Lebens um ihn herum ist cis und weiß, aber er hat mit Isabel eine schwarze Figur, mit der er sich identifizieren kann, die ist in der Serie Pink Opaque nicht trans, aber eben femme und schwarz oder mixed und das ist was er eben für sich als eine Identifikationsfigur wahrnimmt und das macht die Identifikation, glaube ich, auch auf eine Art noch mal stärker so eine Protagonistin zu sehen, die eben einem Teil seiner Marginalisierung entspricht und sich den Wunsch irgendwie zu haben, sich der auch anzunähern. Und ich glaube auch, dass eben die Vorbilder für Transmenschen nicht notwendigerweise alle trans sein müssen. Also wo man sich in den Medien wiederfindet, das können halt auch Cis-Frauen durchaus sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, weil eben die Repräsentation in Medien noch mal größer ist.
Ja, und auch, ich meine, warum sollten es Transfrauen sein müssen als Transfrau? Also, ich würde da auch sagen, dass das in dem Sinne Frau ist Frau.
Ja.
Und wer jetzt dein Vorbild ist oder wo du dich wiedererkennst, das muss im Zweifel nicht mal genderpassend sein. Mhm. Aber wenn es genderpassend ist, ist es auch einfach komplett egal, ob die Person trans ist oder nicht.
In diesem Fall auf jeden Fall eine Identifikationsfigur. Man kann erkennen, warum sie attraktiv für ihn ist. Mhm. Man kann auch erkennen, warum ihr Gegenstück dann attraktiv für Maddie ist, weil Tara ist halt schon ein bisschen butcher mit so gegelten Haaren und das scheint auf der Weg zu sein, wo Maddie hingeht, taucht später auch mit kurzen Haaren wieder auf von der Reise ins Pink Opaque und
ja. Ja, und bei Owen, nicht nur zu Hause ist er die einzige schwarze Person, auch in der ganzen Vorstadt, auch später in seinem Berufsleben. Ich glaube, da war noch eine Asiatin dabei oder so, aber es gibt keine anderen, die seine Identität teilen. Mhm. Er ist einfach alleine und hat quasi in Maddie die einzige Freundin, der er sich anvertrauen kann. Auch wenn es nur über The Pink Opaque ist, weil ihm die Sprache fehlt, sich konkret auszudrücken. Mhm. Und dadurch hat er halt einfach auch noch größeren Konformitätsdruck als bei weißen Queers oder hätte er ein schwarzes Umfeld. Er ist von vornherein und immer sichtbar anders.
Genau, und wir sprechen jetzt von ihm auch als er die ganze Zeit nutzen Owen, weil das zum einen ist Owen der Name in den Credits und zum anderen wissen wir halt nicht, ob die Transition passiert, was für Pronomen gewählt würden, was ob Isabel denn der Name wäre, aber halt um es mal kurz anzuerkennen, wir haben da eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir die Figur eben so benennen wie im Film.
Genau, vor allem da er für sich selbst niemals andere Namen oder andere Pronomen wählt. Wenn anderes benutzt wird, dann von anderen Personen.
Von Maddie. Also es gibt einen Moment, wo Maddie ihn oder Isabel nennt und das auch verstanden wird und das kein erkennbarer Bruch ist, wie er damit umgeht. Aber genau, unsere Entscheidung in diesem Fall. Und ja, es gibt halt auch einfach viele Sätze bei ihm, wo man halt ja merkt, wie er mit diesem ganzen Vorstadtding auch umgeht. Es gibt da einen Monolog, wo er sagt, Jahre vergehen wie Sekunden und ich versuche gar nicht näher drüber nachzudenken. Und es war Zeit, ein richtiger Mann zu werden. Meine eigene Familie jetzt und die liebe ich mehr als alles. Und das Letzte
ist einfach auch der ganze Monolog ist sehr flach gesprochen und der Satz über die eigene Familie ist der am flachsten gesprochene Satz des ganzen Films. Und der Affektverlust, den er über die Zeit hat, indem er in dieser Welt lebt, in der alles für ihn falsch ist, ist sehr großartig geschauspielert.
Genau, und das fühlte sich auch sehr plastisch an zu so Prätransitions-Dingen, aber auch zu manchen anderen marginalisierten Leuten, wo man merkt, dass die ihre Persönlichkeit abflachen müssen, um mit ihrer Umwelt klarzukommen und gleichzeitig eben dieses ich habe keine Gefühle Ding, was viele Transmenschen haben, bevor die richtigen Hormone da sind. Und das ist hier ja durchaus präsent gespielt und sicherlich unter dem frischen Eindruck von Hormonen von Jane Schönbrunn absichtlich auf diese Weise verfasst worden.
Mhm. Ja, und dann ist noch der Punkt bei der Mehrfachmarginalisierung von Owen, dass schwarze Männer oft sehr, oder ich würde fast behaupten, generell schwarze Personen oft hypersexualisiert gelesen werden und oft wahrscheinlich auch fetischisiert werden.
Ja, oder als Gefahr kodiert werden, das ist bei Männern nochmal mehr.
Ja, genau. Und Maddie fragt mehrmals und auch schon als Owen sehr jung ist, ob sein Suchen nach Nähe sexuell ist oder romantisch. Weiß man nicht, ob sie das bei einem weißen Jungen auch machen würde. Möglich. Es ist halt immer noch ein jüngerer Junge, der Nähe sucht. Das ist ja oft eher auffällig. Ja, das erschwert halt auch Owens Suche nach Nähe zu den Personen, die ihn interessieren.
Ja, und ich glaube, das ist eine bis zum gewissen Grad generelle Erfahrung von Transfrauen, die Freundschaften zu Mädchen suchen vor ihrem Coming Out, aber es ist noch eine Sache, die eben auch mit der Fallhöhe von Gewalt und den Risiken und so was verbunden sind, ein Thema, das für Owen speziell ist und wo der Film auch das eben präsentiert und darstellt und da eben auch Maddie nicht vorurteilsfrei sein lässt und nochmal andere Wahrheiten über queer Community damit ausdrückt, dass auch die Bilder eben ja präsent sind. Gleichzeitig ist dieses gemeinsame Medienreferenzen-Ding halt auch wirklich eins, das die Figuren zusammenbringt und was auch in der queer Community heute noch ein echtes Gewicht hat. Ich war jetzt letztens auf dem CSD in Leipzig und da liefen einfach sehr viele Leute in Medienreferenzen rum. Von einem Schild, wo irgendwie eine Magic-Runde mit Flinters gesucht wird, über ja Heartstopper und Heated Rivalry-Referenzen und hier und da und Spot of J.K. Rowling, also als sehr intertextuelle Schilder und Identitätsausdrücke, die jetzt auch über CSD laufen. Und in dem Sinne würde da ein There's the Time absolut reinpassen. Also ich verstehe, wie ein Medium wie I Saw the TV Glow absolut einen, gerade für Queers, so einen zentralen Platz einnehmen kann. Und dennoch verstehe ich auch Kritik, die es an dem Film gibt. Also das mit die Besprechung von Owen war jetzt eher etwas, was der Film gut macht, was unbeachtet bleibt.
Ja.
aber es gibt auch Kritik unter anderem von Harmony Colangelo vorgetragen, die mit ihrer Frau BJ Colangelo This Ends at Prom macht, einen Podcast, den ich durchaus gerne höre. Haben wir, glaube ich, auch schon mal empfohlen an dieser Stelle. Ich glaube, zu Rocky Horror.
Bestimmt. Ja, ich glaube auch.
Genau, auf jeden Fall, die haben auch eine Folge hierzu gemacht und die ist besonders dahingehend, dass sie ihre Perspektive als KritikerInnen teilen und ja, dass eben Harmony gar kein großer Fan von I Saw the TV Glow ist, beziehungsweise nicht mag, wie zentral es als universelle Erfahrung geframed wird, weil es eben nicht ihre Erfahrung ist und sie sagt, das ist halt ein Film für Drinnies, für Kinder, die halt ihre Zeit im Haus verbracht haben und ein Eckfilm, also ein Film, der ein Verständnis von Pre-Transition selbst hat, das halt nicht universell und zeitlos ist, wo sie eben sagte, sie hat während ihres Coming-outs gab es das Konzept Eck gar nicht, sondern da wurde viel mehr in Kontinuitäten gedacht und das ist halt nicht universell und sie sagt auch, dass Owen eine Wahl hat, weil sein Verhalten, sein Aussehen und sein Auftreten und all das eben nicht so transkodiert sind, dass er Gewalt erfährt und ausgestoßen wird, sondern das ist auf eine Art eben eine spezielle Erfahrung dieses ich passe als cis und kann deswegen entscheiden, wann ich mein Coming Out habe. Im Gegensatz zu mein Verhalten ist derartig befremdlich für mein Umfeld, dass es eigentlich nur eine Erklärung geben kann und auf jeden Fall eine Gegenreaktion gibt, die so heftig ist, dass man eigentlich nicht im Closet bleiben kann.
Ja, und wir hatten eben schon angesprochen, Maddie als Person kann als Kritik von dem sich in Medien verlieren gesehen werden. Aber es wird ja auch zu Recht von ihr angesprochen, dass die Konstruktion von Identität durch Medien und deren Grenzen ja hier schon auch minimal heroisiert dargestellt wird. Ein bisschen kritisiert, ein bisschen heroisiert. Und in der Rezension ansonsten wird sehr wenig darauf eingegangen. Und da ist der Punkt, dass das durchaus etwas ist, wo man genauer hinsehen sollte und dass eben Leute, die sich so sehr über Medien identifizieren, auch in personelle Problematiken geraten können. Das sollte auch nicht außer Acht gelassen werden.
Ja, dass die Community nicht auf wir genießen ein gemeinsames Medium reduziert werden kann, weil sowohl das Eintreten für Menschenrechte als auch ein Geschlecht sind halt kein Fandom.
Ja.
Es gibt einfach queeres Erwachen, das nicht durch Medien geprägt war. Andere Transgeschichten und die sollten auch erzählt werden und sagen, die sollten nicht mit dieser Erfahrung, wir alle hatten den Horror, dass wir mittelalt werden und dann haben wir gemerkt, es gibt noch genug Zeit, dann gab es eine Transition. Das ist ja nicht die universelle Erfahrung. Ja.
Ja, es ist nur eine von vielen Erfahrungen, die eine Transperson haben kann. Aber es ist eine, die scheinbar mit sehr vielen aktuell resoniert hat.
Genau, und sicherlich auch durch die Pandemiezeiten all das geprägt, wo wir alle gezwungenermaßen Drinnies geworden sind. Ja.
Und ich muss auch eine Sache sagen. Ich habe sehr viel Referenzen von dem Film verstanden.
Ja.
ich war keine Person, die nur drinnen vom Fernseher saß.
Nee, sicherlich nicht.
So, ich war eher so, das ist eher die letzten Jahre gekommen, dass ich nicht mehr ganz so viel rausgehen kann. Ich war schon mehr so die, ich bin unterwegs, ich mache Sport, ich spiele draußen und gehe auf Partys Person.
Ja.
Auch viel. Entsprechend kann ich dieser Kritik auch nicht ganz folgen.
Ja, es ist auch ein Ding, wo Harmony sagt, sie sei halt mittlerweile Mitte 30. Deswegen sei sie mit einem anderen queeren Umfeld aufgewachsen, sei in andere Umstände gekommen. Aber wir sind halt noch mal ein bisschen älter. Und also wir haben diese Serien als Meilensteinzeit, glaube ich, noch mal anders erlebt. Also sozusagen, dass auch wir jetzt noch mal eine andere Alterskohorte sind als Harmony und deswegen noch mal wieder einen anderen Blick auf diesen Film haben, als, ja, der bildet unser Erleben ab und nicht sozusagen eine abstrakte Vergangenheit oder eine Vergangenheit, an der ich nicht teilhaben konnte, sondern durchaus zum Teil auch gelebtes. Letztlich möchte ich die Kritik durchaus als berechtigt bezeichnen. Bin auch sehr okay damit, dass die so geäußert wird. Und was im Podcast von BJ and Harmony auch geäußert wird, ist, dass es einsam ist, einen Film zu kritisieren, der so symbolisch für eine ganze Gruppe steht. Also kann man etwas mittelmäßig oder nur finden oder nuanciert kritisieren, ohne dabei der Möglichkeit zu schaden, dass es noch mehr Trans-Kino gibt. Und ich glaube, je größer die eigene Reichweite ist und je mehr Reichweitenverantwortung man hat, umso mehr ist man auch eine Verpflichtung, irgendwo zu sagen, für meine Community, der das was bedeutet oder für die Transfilme machen, dann muss ich jetzt sagen, es ist ein guter Film, weil es ist ein guter Film und dann die Nuance unter den Tisch fallen zu lassen. Und da verstehe ich auch eben die Unzufriedenheit, die das hervorruft, dass man dass Marginalisierung einen daran hindert, also so aller Beteiligten, nuanciert über den Film zu sprechen.
Richtig, weil für nuanciert über etwas sprechen sollte immer Platz sein. Aber wenn man die eine laute Stimme ist, aus der Community, für die Community, über die Community-Schaffenden, dann sollte das Laute, was man sagt, eben sein, ob es die Community gut repräsentiert. Und wenn es das tut, dann muss das sein, was man sagt.
Genau.
Und das ist ein bisschen schade, das stimmt.
Genau. Ich hoffe deswegen, dass wir haben ja schon über die Vielzahl von Transfilmmachenden gesprochen, dass da weiterhin Erfolge bestehen, sodass wir an den Punkt kommen, dass ich ähnlich wie bei zum Beispiel Filmen über Lesben sagen kann, ja, das ist kein guter Film
ich fand den nicht so gut, weil.
Genau, und dass eben am Ende dadurch nicht die queere Repräsentation in Medien für das Jahr abgehandelt ist, sondern es gibt jede Woche 9 und soll das für alle Repräsentation so sein, idealerweise. So oder so, es ist in meinen Augen ein guter, besprechenswerter Film, deswegen machen wir die Folge, aber ich wollte prominenter Kritik hier auch eine Stimme geben, beziehungsweise in den deutschen Diskurs einbringen. Lest mehr in den Shownotes, würde ich sagen, und wir gehen weiter zu Queerness in I Saw the TV Glow, wo wir neben Transition auch mit Begehren und Asexualität ein Thema haben, das ich zumindest angeschnitten gefunden habe. Es gibt eine Art Coming-out-Szene, wo Maddie erzählt, dass sie wieder mit der Klarstellung, verlieb dich nicht in mich, ja, ich stehe auf Mädchen, zu Owen, den sie halt für einen Jungen hält zu dem Zeitpunkt, und sie fragt ihn dann, ob, ja, magst du Mädchen? Und er sagt, weiß ich nicht. Dann, magst du Jungs? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich mag Fernsehserien.
Das fand ich eine sehr, sehr schöne Äußerung.
Ja.
Und die fühle ich auch so ein bisschen nach, weil es bei mir auch ein bisschen gedauert hat, bis ich rausgefunden hatte als Teenager, wo meine Interessen liegen könnten. Mhm. Und TV-Shows waren vorher da. Mhm.
Ja, und Owen äußert den ganzen Film kein sexuelles oder romantisches Begehren.
Ja.
Unklar, ob es jetzt aus Dysphorie oder Asexualitätsgründen ist, aber der Unterschied ist jetzt auch für sein Erleben jetzt nicht so wichtig. Er hat halt einfach keine so klare Anziehung, die er benennen kann über eben Medien hinaus.
Ja. Und es ist die klarste Äußerung über Queerness, die Owen überhaupt macht. Über alles andere spricht er eigentlich nicht, wenn dann nur über durch Gespräche über TV-Serien und es ist das einzige Mal, wo er wirklich eine Aussage macht.
Genau. Die ist eben eine über Abwesenheit von Begehren.
Ja.
Oder Unsicherheit darüber, genau. Und es gibt eine erinnerte Szene, so Rückblende, wo Owen Kleid trägt, wahrscheinlich als von Maddie.
Ja.
Da gibt es keine Dialoge, also kein Coming-out darum. Es könnte auch ein Cosplay sein, weil in Pink Opaque hat Isabel ein Kleid, das ihr Selbstbewusstsein gibt. Das wird etabliert in den Infos, die man über die Serie so bekommt. Und dennoch ist das halt eine Szene, die mit Owen geblieben ist, wo er sich daran erinnert, dass er da mal ein Kleid angezogen hat und sich selbstbewusst fühlte. Und ich glaube, das ist eine Erlaubnis, die Cosplay durchaus vielen Leuten gibt, eben in diesem Medienbezug mit Geschlecht zu experimentieren.
Ja, ganz genau. Auch ein Aspekt von queerer Identität, die an Medien hängt, wo viele ja über Cosplays, über sich in Rollen hineindenken oder hineinfühlen, ausprobieren können, was für sie passend ist. Mhm. Ein sehr großes Thema im Film, das sowohl Maddie als auch Owen betrifft, ist Tod. Und was stirbt an einem? Bei Owen definitiv der Ego-Death. Im Finale fleht er um Hilfe, schneidet sich in die eigene Brust und TV-Flimmern scheint raus. Daraufhin entschuldigt er sich bei allen für seinen Ausbruch, obwohl niemand ihn in irgendeiner Weise ihm Aufmerksamkeit gibt. Und es gibt kein wirkliches Coming-out. Möglicherweise ist es ein Egg-Cracking-Moment, wo er Cis-Sein nicht mehr erträgt oder nicht im Closet weitergehen kann, aber es wird nicht klar. Es wird auch nicht klar, ob er sich für das eigene Leid entschuldigt oder dafür, dass er Aufmerksamkeit erregt hat oder das Mitgefühl von anderen versucht hat zu erreichen. Aber diese Häufung von Entschuldigungen für die eigene Existenz ist etwas, das zumindest Transfrauen sehr oft erleben.
Ja, also dass sie in so eine Spirale reinkommen oder das Gefühl haben, Leute zu sehr zu belasten, dadurch eben einfach so basic Decency einzufordern, wie, hey, könnt ihr mich bei dem Namen nennen? Und da war ich auch durchaus selber schon, ich glaube, nicht an einem derartigen Punkt, aber ich hatte dieses Verhaltensmuster des häufigen Entschuldigens auch bei mir durchaus beobachten können.
Ja, und ich bin dann eine Person, die das sehr schnell outcallt, weil spätestens, wenn sich Leute bei mir entschuldigen dafür, dass ich in sie reingestolpert bin, werde ich ein bisschen aggressiv darin, ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen, sich zu entschuldigen.
Ja, aber es ist ja auch sinnvoll, das in Kontext zu rücken, wenn die Welt einem sonst teilweise suggeriert, ja, du forderst auch schon viel von uns dadurch, dass du eine Veränderung von Erwartungen vornimmst.
Aha. Und
ja, es ist halt ein Ding auch, dass ja so dieser Transitionsprozess durchaus Stress bedeuten kann. Also kann halt auch für manche wie ein Tod des falschen Ichs wahrgenommen werden oder halt Situationen kommen, dass einem Eltern sowas sagen wie, ja, ich muss hier erstmal um meinen Sohn trauern, bevor ich meine Tochter akzeptieren kann, dass das wirklich auf eine Weise geframed wird, dass da ein großer Verlust besteht oder hier das Konzept von Transwitwen, das sind ja alles Dinge, die so das mit dem Tod einer vorherigen Person, ähnlich wie Deadname, auch ja in Einklang bringen, in Zusammenhang setzen.
Mhm. Ja, ich finde, in dem Film wird sehr damit gespielt, dass es einmal den Tod des falschen Ichs gibt, durch die Transition und durch das Ablegen dessen, was Leute in einem sehen wollten. Oder es gibt den Tod des echten Ichs durch das Ablehnen der Transition, den Owen darstellt. Und was ich sehr gewertschätzt habe, was hier in der Darstellung war, ist, dass beides auf unterschiedliche Weise gewaltvoll ist. Mhm. Auch eine Transition kann gewaltvolle Aspekte haben. Dinge, die sich verändern, müssen nicht alle toll sein.
Nee, man muss auch nicht alles, was man verliert, aufgeben wollen. Also es gibt halt viele Momente, wo Owen klar ausdrückt, dass er es zu Hause nicht verlieren möchte. Es gibt auch eine Szene, wo er bei Emma Benson, die halt als Cameo hier auftritt, so Buffy-Darstellerin, Rollenspielautorin darf ja mal genannt werden. Zu der läuft er und sucht Hilfe. Das ist einfach die Mutter von einem Freund, wo er behauptet hat, übernachtet zu haben. Das ist jetzt so die eine Bezugsperson. Ja, er versetzt halt Maddie und läuft nicht mit ihr weg. Und Maddie zerstört einfach die Verbindung zur Vergangenheit und ja, tritt eine Parallelwelt ein, was eben nicht immer als gesundes Verhalten geframed werden sollte oder wird. Und als Maddie zurückkehrt, wird sie von Owen zuerst Ma'am angesprochen. Auch erkennt sie halt auch einfach nicht, aber ja, ihr Aussehen könnte auch durchaus auf was anderes andeuten mit jetzt deutlich kürzeren Haaren und
einfach wie sie steht und alles. Also
genau.
Gut, einmal ist es gruselig, aber es hat auch was definitiv Maskulines, wie sie sich gibt in dem Moment.
Genau, es und kommt auch so Jack Havens Bartschatten ein bisschen raus und so. Also, oder es wird so beleuchtet, dass das sichtbarer wird.
Ja, und es zeigt einem halt einmal, dass Owen Maddie im ersten Moment nicht erkennt, aber auch, wie disconnected er ist. Er hat kein Vokabular für queere Kontexte und kann mit einer Situation, in der Maddie als offensichtlich queere Person wiederkommt, nicht umgehen.
Folgt dann aber auch in eine queere Bar, die offensichtlich die ganze Zeit in diesem Ort existiert hat, wo man nie da gewesen ist, wo halt ja queere Musik gespielt wird und all das und unterhält sich da und reden aber dennoch nur über die Serie. Und Maddie beschreibt so ihr Coming Out oder ihre Transition, wie man es nennen möchte, als sich selbst begraben lassen, sondern aus dem eigenen Grab herausgraben, nachdem man verstorben ist. Und das ist ja etwas, was in Buffy durchaus in der Serie auch vorkommt. Also da werden die Metaphern gestapelt.
Richtig, da ist dann die Metapher in der Metapher über das Coming Out, über verschiedene Anlehnungen an Serien, Konfigurationen. Also ja, da wird's allein über diese Szene könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge reden.
Ja, wenn wir gehen Minute für Minute durch als so eine TV-Glow-Podcast werden, würden wir das tun oder Szene für Szene. Ja, so einfach eine Szene, die viel mit dieses Todesthema spricht im Zusammenhang mit Transition und eben die Maddie-Geschichte zu einem Höhepunkt bringt. Und wir haben dann natürlich das Thema von Millennial-Nostalgie, die hier drin ist. Wir haben ja schon gesagt, wir sind der Jahrgang und Jane Schönbrunn auch Jahrgang 86, also hat Buffy im Hype erlebt und durch Fanfiction schreiben gelernt, all das. Der hat dann entsprechend auch die Regieanweisung gegeben für diese Bar. Die Musik soll klingen wie im Bronze, also dem Schuppen, der Buffy ist und immer wieder besucht wird, wo halt durchaus auch so Indie-Set-Girl-Musik gelaufen ist.
Ja, und es hat funktioniert. Also das Bronze-Gefühl war da.
Ja, wenn man das weiß, dann merkt man das.
Man hat schon direkt mitgevibed mit dem Laden. Und auch der ganze Übergang von dem, sie gehen dahin und die Bar wird vorgestellt darüber, dass das Lied erst anfängt zu laufen, dann wird die Band gezeigt, dann kommt der Schwung rüber zu den Leuten. Ist exakt wie die Szenen im Bronze meistens aufgebaut waren.
Ja, genau. Die Inszenierung ist da sehr an Buffy angelehnt.
Ebenso wie in der Todesbeschreibung von Maddie, wo sie es halt auch wirklich teilweise nicht wörtlich zitiert, aber wörtlich die Serienstruktur und die Seriengeschehnisse aus Buffy wiedergibt.
Mit dem Bruch zwischen zwei Staffeln, die zwischen Tod und Wiedergeburt liegen und allem.
Ja, exakt. Da wurde tief in die Buffy-Referenzen gegriffen.
Ja, und das ist auch ein bisschen so die Queerness-Tradition als auch für Superhelden-mäßig soziologisches dargestellt. Ja, Buffy war zwar kein universeller Hype, aber es war halt eine Serie, die wirklich treue Fans hat. Und ja, es gab halt immer wieder kleine Gruppen, die darüber gesprochen haben, während es lief. Also jetzt an meiner Schule gab es eine kleine Clique, die darüber gesprochen hat, zu der ich gehörte. Natürlich gab es Internetforen und dabei war Queerness sicherlich durchaus auch ein Faktor, je expliziter es wurde mit der Zeit in der Serie, sich da dafür zu interessieren.
Ja, und da ist auch also wieder eine Metaebene von dem Film zu der Rezeption von Buffy. Viele hatten zu dem Zeitpunkt, als Buffy lief, das Vokabular nicht, um über ihre Queerness reden zu können. Und Gespräche wurden mit doppelter Bedeutung geführt, wo man über Buffy gesprochen hat und sein Interesse für die Charaktere innerhalb der Serie ausdrücken konnte, um damit auszudrücken, wo in der Queerness man steht.
Genau, genau. Es ist halt die Vor-Tumblr-Zeit, wenn man sich das so vorstellen muss, wo ja unheimlich viel Vokabular für Queerness gefunden wurde. Gerade was auch Asexualität angeht, also sowas wie I Think I Like TV-Shows ist halt eine Anspielung, die so in der Zeit, bevor sowas wie Grey Ace ein Thema war, merklich anderes Vokabular und fühlt sich die Referenzen halt echt an. Und ja, was in dem Film auch ein Thema ist, ist, dass Owen einen Rewatch macht. Das ist auch der Aufhänger für das Ganze. Er sieht sich Pink Opaque nochmal im Streaming an und macht sich Gedanken, wie sich das Gefühl verändert hat zu damals und ob es noch dasselbe ist. Und das ist halt so der Auslöser für den Nervenzusammenbruch. Und ja, es ist auch die Frage, kann man sozusagen diese Zeit von damals, diese Lieblinge nochmal ansehen? Kann man beim Rewatch dasselbe fühlen, wie es beim ersten Mal gewesen ist?
Für mich ein ganz klares Ja. Ich kann mich in vergangene Emotionen sehr hineinsteigern. Und ich besitze Buffy als DVD-Sammlung. Und damit fühlt sich die Serie auch quasi wieder genauso an, wie beim damals schauen. Und jetzt lasse ich dich zuerst antworten, bis ich in meinen Rant reingehe.
Ich kann die Serie, glaube ich, nicht ohne den Kontext der Freundschaften von damals sehen. Oder auch das, wir haben ja auch durchaus Bonding-Momente im Gespräch über Buffy gehabt. Und es ist halt einfach eine Serie, die für mich mit Emotionen aufgeladen ist, weil sie einen Kontext hat von Menschen, mit denen ich sie geteilt habe. Und das ist, was andere Serien wahrscheinlich nicht haben werden. Auch wenn ich heute als Filmkritikerin sicherlich Dinge zu bemängeln hätte an dieser Serie oder weiß, was Joss Whedon für ein Mensch ist, ist halt dennoch der Kontext da. Und deswegen ruft es Nostalgie hervor für die Menschen und weniger für das Erlebnis, die Serie zu schauen, sondern mehr für das Erlebnis, darüber zu sprechen, wenn das schlüssig ist.
Mhm. Ich habe so ein bisschen beides. Da ich die Serie alleine geguckt habe und dann die Diskussionen darüber auch mal recht zeitversetzt waren bei mir, komme ich gleich noch zu, habe ich die Serie erstmal mit mir selbst ausgemacht. Mhm. Und die Emotionen, die ich da mit mir selbst ausgemacht habe beim Schauen, das kommt einfach beim Schauen auch zurück. Und diese Verbindung zu anderen ist dann eher, wenn ich mit anderen drüber rede, die Serie anderen zeige und wieder neu drüber rede, dann ist das bei mir im absoluten Vordergrund. Als ich den Film sah und die Stelle kam, wo Owen sagte, dass er den Rewatch macht und er dann aber das Streaming anmachte, hat in mir alles geschrien und die gesamte Szene darüber, dass sich die Serie komplett anders anfühlt, war bei mir ein, ja natürlich, du guckst ja auch nicht die VHS, du machst ja alles falsch. Schließlich weiß man doch, die Überarbeitungen für Streaming sind beschissen.
Buffy hat da besonders gelitten. Und ich bin sicher, Jane macht diese Anspielung absichtlich.
Exakt, das ist absolut absichtlich. Und ja. Und wer sich jetzt fragt, hä, was Problem? Die Buffy-Überarbeitung für HD und für Streaming ist so beschissen, weil es nicht ordentlich gemacht wurde. Sie haben teilweise von 4:3 auf 6:9 gewechselt. Die zweite Hälfte der Serie war in 6:9 gedreht worden, die erste Hälfte nicht. Und dann sieht man plötzlich im Bild so Mikrofonarme reinragen, Leute schon irgendwo stehen, während sie auf ihren Einsatz warten und so ein Bullshit.
Genau, die das haben halt einfach die alten Masterbänder genommen und nicht nochmal angefasst. Sie haben auch vor allen Dingen kein Color Grading gemacht und sie haben halt das Lichtbild nicht angepasst.
Richtig, das heißt, plötzlich ist alles viel zu hell, die Farben sehen falsch aus. Dadurch sehen aber auch die Masken falsch aus. Also sowohl das normale Make-up der normalen Personen sieht einfach ein bisschen off aus und nicht gut gemacht. Und die Masken von den Vampiren, die halt wirklich, wirklich handwerklich gut sind, sehen einfach billig und nicht gut aus, weil die Belichtung falsch ist. Weil sie mit HD rübergezogen haben, dabei die Belichtung heller gemacht haben, ohne nochmal drüber zu gucken, ob es passt. Und es passt nicht. Sachen sehen einfach falsch beleuchtet aus.
Ja, und HD für Sachen, die für einen Röhrenfernseher gedreht wurden, sowieso nicht immer die beste Entscheidung, wenn man.
Ja, ich glaube aber, dass man das halt noch hätte gut machen können, wenn eben nicht diese groben Fehler in der Farbanpassung und so
gemacht wichtig waren. Gewesen wäre. Das war es nicht.
Ja. Ich mache einen Rewatch zusammen mit einer Freundin, wo wir Disney Plus nutzen. Mhm. Und das sieht echt teilweise richtig scheiße aus. Und es ist kein Wunder, dass sich das dann nicht wie das Original anfühlt. Und ist da meine Nostalgie, die das hat besser aussehen lassen? Nein. Es ist die Scheißüberarbeitung, die es hat schlechter aussehen lassen jetzt. Ich habe die DVDs, ich habe den direkten Vergleich. Und auf den DVDs sieht vieles davon extrem gut aus. Und genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Und auf den in der HD-Version sieht es dann ja schlecht gemacht aus.
Das ist ein Appell für ja, physische Medien, für analog.
Ja, wenn ihr einen Rewatch macht, nehmt die Medien, wie sie gemeint waren und nicht, wie es irgendjemand überarbeitet hat.
Owen sagt dann auch, als er meint, es ist Zeit, ein richtiger Mann zu werden, stellt er seinen Röhrenfernseher raus und bestellt sich einen großen Flachbildfernseher.
Mhm. Denn das macht es aus, ein Mann zu sein. Seiner Familie, die man über alles liebt, einen modernen Fernseher zu bringen und ja, die alten Medien rauszuschaffen.
Genau, gesagt, man lässt die Medien seiner Kindheit hinter sich. Symbole, was Analoges bedeutet und so, die Übergabe von VHS ist ja schon eine schöne Sache, die hier drin ist. Ja, aber Buffy kommt dann auch nicht zurück. Also es ist, das wusste Jane Schönbrunn noch nicht, als er diesen Film entwickelt hat, aber es gab ja den Gedanken, eine Serie mit Sarah Michelle Gellar auch in einer kreativen Position zu machen.
Genau, sowohl in der kreativen Position als auch, dass sie Buffy spielt.
Genau.
Und da gab es leider vor ein paar Monaten die Nachricht, dass das nicht umgesetzt wird und die Pläne erstmal beiseite gelegt wurde. Ich bin da sehr traurig drüber, weil ich hätte das gerne gesehen.
Wäre spannend gewesen.
Ich hätte nicht erwartet, dass es ein Buffy 2.0 wird, dass sie quasi das gleiche nochmal erzählen. Ich hätte eine neue Erzählung erwartet.
Ja, ich glaube, wenn Frauen den Stoff bearbeiten und Joss Whedon raus ist, können da nochmal andere Sachen rausgearbeitet werden.
Richtig. Und das hätte mich sehr interessiert. Ja, scheiß Gatekeeper, die verhindern, dass wir mehr coole Medien bekommen.
Ja, es ist wirklich so. Queere Medien, es gibt ja diese Aussage, jeder Film ist ein Wunder, dass der überhaupt existiert. Und das trifft auch hierzu, wenn wir uns halt Jane Schönbrunns Karriere ansehen und hoffentlich auch hier Louise Wert, Vera Drew und all die anderen, dann können wir uns wirklich freuen, dass eben solche Filme rauskommen können, die so nerdy, so speziell, so intertextuell und so queer sind, wie eben I Saw the Creepy Glow. Und es bleibt halt auch vieles auf der Strecke. Man dachte, eigentlich hätte ich das gern gesehen. Und das ist ja auch mal wieder symbolisch. Und kurzer Rückschwung zu den analogen Medien. Viele würden I Saw the Creepy Glow bis zu einem gewissen Grad in analogen Horror einordnen, wo ja eigentlich genutzt wird, dass alte Medien plastischer wirken, dass Leute glauben, was dort an Gruseligem und Übernatürlichem gezeigt wird, weil sie überzeugt sind, die Kamera lügt nicht, stimmte noch, als das so aussah. Und das wird für Found-Footage-Filme genutzt. Und hier in diesem Fall kommt es gar nicht so vor. Also wir kriegen plastische Szenen, die in den 90ern spielen, und wir kriegen welche, die bis eben in die Gegenwart reinreichen. Aber die analogen Szenen sehen halt eher aus wie so eine billige VHS-Kopie von eben einer Fernsehserie, die kein hohes Budget, aber viel Kreativität hatte. Und das wird schon, also es ist glaubhaft, dass es, was für eine Art Serie das ist, auch wenn der Ton von Blink und Playground auch nicht super konsistent ist über also TV Glow, weil es auch einfach verschiedene Sachen und sowas repräsentiert, aber es wird hier analog genutzt, aber nicht notwendigerweise für Horror oder eher für den psychologischen Horror, dass sich Sachen nicht mehr so anfühlen wie früher.
Ja, ja.
Analog-Horror wie die Backrooms, die auch gerade im Kino laufen, spielen halt in den 90er Jahren, weil da war diese Kameratechnologie noch gerade verbreitet und bedienen eine Nostalgie für diese Zeit, wobei die 90er halt eigentlich nie so richtig gut wegkommen. Also, oder hast du eine 90er Nostalgie für, wo du sagst, das ist, die 90er werden da als eine coole Zeit gezeigt. Ich glaube, das ist, die coole Zeit sind eigentlich immer die 80er irgendwie.
Naja, aber die 90er hatten Buffy.
Ja, oder aber eher 2000er. Und die 90er sind einfach Liminal Space, so vergangen modern und werden deswegen so gefilmt und, ja, ich würde sagen, jetzt ohne jetzt super tief reinzugehen, dass schon der König in Gelb ein Buch über das Findes Jekyll, das Ende eines Zeitalters, das Gefühl war, dass man eben nicht mehr zurückkehren kann, dass sich etwas unwiederbringlich verändert hat. Und der Schmerz, der aus Nostalgie kommt, irgendwie in Horror sich ausdrückt. Und ich glaube, das ist, was Analog-Horror auch ausmacht. Das finde ich jegliches Internet. So, es hat sich verändert, wie Medien existieren, auf eine Weise, die nicht wiederbringlich ist. Und daraus entsteht halt dieses Gefühl. Und da würde ich als so ein TV Glow durchaus mit einordnen.
Auf jeden Fall, ja. Durch die schnelle Medienentwicklung der letzten 100 Jahre, muss man ja eigentlich sagen,
ja,
hat halt quasi jede Generation wieder so einen Moment, wo alte Medien verschwinden, nicht mehr oder nur noch von Nostalgikern benutzt werden, sich so viel Neues entwickelt, dass eine Generation heranwächst, die das gar nicht mehr kennt. Und ja, die 90er waren eine davon. Und dieser Film zeigt das sehr schön, ja. Kann man da sehr gut einordnen in eine dieser Übergangszeiten, die starke Nostalgie hervorruft, dadurch aber auch Grusel.
Genau, das greift es auf und eben auch Liminal Space, wenn man jetzt sagt, das ist Ex-Cinema, das ist ein Film über Pre-Transition-Transmenschen, dann ist es ja ein Liminal Space zwischen Geschlechtern, in dem man sich befindet. Und Owen ist ja nur in Limited Spaces die ganze Zeit. Also
ja.
Wir haben eine Schule, aber während da Wahl ist und schon die Erwachsenen da rumlaufen, also das ist einer der Tage, eine der Sachen, Schule am Wahltag und dann eben diese ganzen Kino- und Arcade-Sachen, in denen er arbeitet. Und
ja, es ist einfach wieder ein Stapel von Metaphern aufeinandergelegt, ja. Was es angeht.
Ja.
Was Owen als Figur auch angeht.
Ja, richtig, richtig. Ja, und sehen wir uns selber in I Saw the TV Glow? Also, hast du dich in Queerness repräsentiert gefühlt? Hattest du eine Resonanz damit jetzt, abgesehen von der generellen
Yay, Buffy-Resonanz.
Ja, genau.
tatsächlich sehr wenig. Beziehungsweise, ich glaube, meine Anknüpfungspunkte sind da so gar nicht die Queerness-Punkte, sondern sehr die 90er-Punkte. Das Bonden über queere Medien am ehesten noch, wobei ich auch da das bei mir erst deutlich später kam. Also, als ich Buffy gesehen hatte, hatte ich keine anderen Personen, mit denen ich gemeinsam Queerness rausgefunden habe, mit der Serie, Besprechung und so. Das hatte ich einfach gar nicht. Entsprechend war das eher ein dann in der Jahre späteren Rezension mit anderen, wo das eher kam, dieses eine eigene Sprache finden, um über die eigene Queerness mit Personen reden zu können, das schon so ein bisschen. Aber in erster Linie haben mich die Buffy-Referenzen natürlich gefreut. Amber Bensons Auftritt, die quasi die exakt gleiche narrative Rolle hatte wie in Buffy, als die spirituelle Führerin. Und das Größte ist tatsächlich einfach noch, dass ich Buffy exakt so geschaut habe, wie Owen The Pink Opaque schaut. Eine Freundin hat mir VHS aufgenommen und wir haben regelmäßig die Kassetten ausgetauscht und haben uns auch explizit dafür getroffen, teilweise zusammen zu gucken, größtenteils aber, dass ich alleine geguckt habe, damit wir danach, dann vier Folgen am Stück, damit wir danach die Kassette wieder zurücktauschen konnten, um am nächsten Austausch dann zeitversetzt drüber diskutieren zu können, was passiert ist und was als nächstes kommen könnte und so weiter. Weil bei mir lag es einfach daran, dass, wo meine Eltern wohnen, liegt bis heute kein Kabelanschluss. Und ich hatte vier Sender, viereinhalb Sender. Es waren ein paar öffentlich-rechtliche, die wir mit Antenne bekommen haben und Vox mit Schnee an guten Tagen. Mhm. Weil sobald es geregnet hat, gab es dann nur noch Schnee zu sehen. Also ich hatte einfach den Fernsehsender nicht. Und hatte auch beim Besuch dieser Freundin, als der Fernseher im Hintergrund lief, kam eine Vorschau dass Buffy demnächst rauskommen wird. Darüber haben wir es entdeckt, gemeinsam, und haben uns entschieden, dass wir es gucken wollen. Und dadurch ist dann dieses jahrelange Projekt entstanden. Denn diese Freundin hat mir, da großen Dank an sie, von der ersten bis zur letzten Folge Buffy aufgenommen. Komplett über Jahre. Diese VHS-Kassetten waren meine ersten 7 Rewatches der Serie. Wenn nicht mehr. Also das hat mich an dem Film, da hatte ich eine große Verbindung gespürt. Dieses zeitversetzte Schauen, dann drüber reden und so, das war schon, hat Erinnerungen geweckt. Und auch exakt an Buffy, was ich in Bezug auf den Film sehr lustig finde.
Ja, auf jeden Fall. Es werden ja auch irgendwie Pete und Pete und Gänsehaut und so, werden hier auch durchaus referenziert, aber ja, Buffy ist schon das die Kerninspiration, weil ja, eben Jane auch aus diesem Fandom kommt. Ja, für mich ist I Saw the TV Glow nicht der Transfilm, weil es gibt einfach keine Welt mehr, in der meine Transition nicht stattfindet. Also der Horror ist ein empathischer. Ich fühle mit Owen, aber der rüttelt mich nicht wach. Also sozusagen, ich muss nicht aufgerüttelt werden, was zu tun, sondern ich habe es schon getan, unabhängig von diesem Film und vor Jane Schönborn. Also so bin da nicht auf den Moment angewiesen. Diese Bonding-Momente zwischen Maddie und Owen fühlten sich plastisch an, auch für meinen für meine Queer ist noch keine Ausdrücke und weiß auch selber gar nicht so richtig, was los ist. Aber ich fühle eine Gemeinsamkeit mit queeren Mitmenschen und ein Medium, über das wir reden können, ist super hilfreich dabei, das auszudrücken. Und man kann sich auch gut einreden, dass es exakt das ist, bis man zu Erkenntnissen kommt. Das fand ich etwas, was sich echt angefühlt hat. Aber der Film ist etwas, der vielleicht eine Person zeigt, die ich nicht mehr bin oder auch nie so richtig war und vor allen Dingen auch eine Person, die ich nicht geworden bin, weil ich den Absprung anders genommen habe und eben auch einfach einen anderen Lebensweg hatte. Und dennoch ist es schon sehr nah an manchen Themen und ich bin mir sicher, dass noch Transfilme kommen werden oder ich weiß, dass es sie schon gibt, die mehr Resonanz mit mir haben werden. Ich fand jetzt auch schon Camp Miasma zum Beispiel einen Film, der näher dran war an mir und entsprechend bin ich froh, dass es existiert, dass weitere Filme gemacht werden konnten und mag einfach als so eine TV Glow einfach als einen Film und nicht als das Symbol und den Film, sondern eben als einen guten Film und einer, der wert ist, angesehen und besprochen zu werden und wo man nochmal sich über die Bedeutung von Medien und eben auch die Überschneidung von Queerness und Medien, dem Thema von unserem Podcast halt Gedanken machen kann. Und ja, ich glaube, eine Frage, die auch irgendwie interessant sein könnte, so biografisch für uns, wäre, was wäre denn unser Pink Opaque, also welches Medium hat einen Schlüssel zu unserer Queerness bereitgehalten?
Ja, da habe ich die auch sehr 90er, Anfang 2000er Antwort, Dark Angel, was eine Serie mit Jessica Alba war, die mir verraten hat, dass ich möglicherweise auch auf Frauen stehen könnte.
Ja, ich erinnere mich, dass in meiner Shadowrun-Runde ein Charakter, der auf dieser Serie basierte, aufgetaucht ist, weil die auch eine Resonanz hatte in meinem Umfeld.
Ja, die war auch gar nicht so schlecht. Also zumindest sehr unterhaltsam und sehr sexy.
Ja, eine Staffel, oder?
Nee, glaube ich, ein bisschen mehr.
War der Charakter tatsächlich queer? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich glaube, es wurde angedeutet.
Ja. Biegen, dass es sexy ist. So.
Ja.
Ja, ich würde Monster Hearts als mein Pink Opaque nennen. Haben wir auch schon Folgen drüber gemacht. Also es ist keine neue Information, dass ich durchaus mit dem Spielen von Monster Hearts Egg-Cracking-Momente hatte oder halt einfach mir über meine Dysphorie bewusst geworden bin, weil ich meine eigene Jugend nochmal reflektiert habe, indem ich Figuren daran angelehnt habe. Insofern schon sehr direkt ein Egg-Cracking-Medium für mich gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass einfach auch Avery als Transfrau, deren Transition ich mitbekommen habe, über die Szene zu sehen, war auch nochmal eine andere Art von Vorbild und eine, die als das nochmal direkter ist und eine Lösungsmöglichkeit gibt und nicht nur hier dieses, ach ja, hier ist jetzt was Symbolisches, sondern ja, hier ist ein Medium, das dir jetzt Dinge aufgezeigt hat oder dazu geführt hat, dass du dich damit beschäftigst und die Handlungsanweisungen liegen aber außerhalb des Spiels.
Mhm.
Absolut. Wir haben The TV Glow gesehen und sind auch da sehr bereit, dass ihr uns weitere Infos und dergleichen gebt, eure Meinung, eure Pink Opaques mitteilt in den Kommentaren. Und nochmal zur Erinnerung, wir brauchen gerade oder wir können gut Geld gebrauchen für Produktionsmittel für diesen Podcast, also die Gebühren für Hosting tragen und auch einfach Geräte und Software, die wir verwenden, weiter bezahlen. Dazu findet ihr ein GoFundMe in den Shownotes. Bitte verwendet es, bitte teilt es, teilt auch einfach den Podcast. Das ist immer hilfreich, um Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Schreibt uns auch gerne an nerdsyhobby@gmail.com. Sucht uns auf sozialen Medien. Am treuesten sind wir auf FetLife, aber ihr findet uns auch auf Mastodon, mich auf Blue Sky. Da wir über Kino geredet haben, wir haben auch beide Letterboxd-Accounts. Meiner ist deutlich spannender, weil bei Serena ist nicht viel los.
Ich nutze solche Medien nicht viel, sag mir es so.
Ja, du hast nicht den Instinkt, mitzuloggen, was du alles so machst.
Ich habe den Instinkt, absolut nichts mitzuloggen, was ich tue.
Fantastisch. Wenn ihr da hingeht, seht ihr, dass sie schon so eine TV-Glocke geschaut hat, aber ich verlinke meinen mal. Und genau, damit gehen wir auch schon über zu Shoutouts, denn ja, gut über Dinge reden und Leute wissen lassen, dass es einem gefallen hat, ist immer hilfreich. Und wenn ihr bei Letterboxd 5 Sterne geklickt habt, dann könntet ihr das auch jetzt in eurem Podcatcher der Wahl für unseren Podcast tun. Und ja, was gibt es zu empfehlen? Einiges. This Ends at Prom haben wir als Podcast schon erwähnt, der hörenswert ist. Das Konzept ist, BJ ist cis und Harmony ist trans und BJ zeigt ihr Filme, die verpasst wurden, weil sie um Teenager-Mädchen gehen und Harmony, die halt verpasst hat vor der Transition. Und das ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Besprechungspodcast einfach für Medien über Teenager-Mädchen geworden. Ich war bei Orkenspalter und habe Namenlose Nacht gespielt. Das ist sicherlich sehenswert, wenn ihr frivoles DSA mitbekommen wollt. Ich verlinke auch da die Playlist. Und zuvorletzt will ich noch sagen, ich bin auch bei Filmriss. Das ist eine Radiosendung hier am Freien Radio in Leipzig, die als Podcast erscheint, wo ich Woche für Woche im Grunde Filme rezensiere. Also wenn ihr noch mehr Lust auf Filmbesprechungen habt, die kommen bei uns ja sehr, sehr unregelmäßig und nicht als Hauptthema vor, da könnt ihr einschalten und mehr hören. Und dann möchte ich noch als Beispiel, wie queer man Medien lesen kann, Be Gay Solve Crimes als englischsprachigen Podcast nennen. Da werden Detektivfilme auf ihre Trans-Inhalte analysiert, durchaus mit einem Augenzwinkern, aber auch nicht unpassende Analyse von den Gender-Themen, die da drin sind.
Und in diesem Sinne, behalte deine physischen Medien, buddel dich aus deinem eigenen Grab und willkommen in deinem neuen Leben.